So, Sascha, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Nerds Uncut. Hey, Sascha, wie ist die Lage?
Heiter bis wolkig. Wie
Heiter
bei
bis
dir?
Ja, du, alles gut, alles gut. Der Herbst ist da, Erkältungen sind da. Ich lag die Tage auch ein bisschen flach. Ist aber, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, gerade auch wenn man ein Kind hat, was aus der Kita alles mitbringt, was man nicht braucht, ja. Ich glaube, du kennst das ganz gut.
Ja, mit zwei Kindern mittlerweile. Eins ist auch noch im Kindergarten, aber dieses Jahr noch verschont. Ich musste früh ein bisschen hier Ingwer-Shots trinken.
Ja, ich habe jetzt auch angefangen mit Vitaminen und ich habe mir tatsächlich auch so eine, kennst du diese Lampen, so diese Sonnenlichtlampen, die so Influencer teilweise haben? Ich habe sie mir jetzt auch mal geholt. Ich teste es einfach und hau mich da jeden Tag 10, 15 Minuten davor, um mal gucken, ob es was bringt. Aber bevor wir die Leute zu Tode langweilen mit unseren Privatkrams und wie wir uns fit halten, würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Uncut bei Crypto Nerds, gemeinsam mit dem Sascha von der Conference. Und für alle, die jetzt schon live mit dabei sind, super. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Themen habt, haut's mal gerne in die Kommentare oder schreibt mal, wer so mit dabei ist. Das wäre auf jeden Fall ganz spannend. Und markiert euch eure Kalender immer 11.30 Uhr, Freitag, Krypto Uncut mit uns beiden. Wir ordnen so ein bisschen die Woche ein. Und heute, kann ich sagen, haben wir auch noch ein kleines Highlight dabei, denn wir verändern ein bisschen was am Format. Haben so ein, zwei Feedbacks bekommen, dass es ein bisschen zu lang ist für den einen oder anderen. Und da haben wir jetzt gesagt, hey, wir wollen es so knackig wie möglich halten. Eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Probieren wir mal, ob wir das gut hinbekommen. Sascha verzieht schon die Mundwinkel. Aber ich probiere uns mal zu challengen, dass wir es wirklich kompakt und schnell halten. Sascha, was war so diese Woche, was bei dir hängen geblieben ist bisher?
Was ist hängen geblieben die Woche? Relativ ruhig, also Markt bewegt sich immer noch seitwärts. Jetzt gerade haben wir ein bisschen so einen Aufwärtstrend. Ist natürlich immer noch stark beeinflusst von Tariffs War, Tariff-Ankündigungen, keine Tariffs. Dann haben wir die Geschichte in der Karibik mit den Schleuserbooten, die weggesprengt worden sind. Mhm. Aber ich glaube mittlerweile so auf der Tariff-Seite hat sich einiges beruhigt. Nächste Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, trifft sich Trump im Zuge seiner Asienreise mit dem Präsidenten von China, auch in Südkorea, in Japan ist er unterwegs. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass diese ganzen Geschichten mit Russland jetzt gerade wieder ein bisschen eskalieren. Mhm. Also die EU hat ja neue
Sanktionen
erlassen. Die USA ist dann mit reingesprungen. Und der Termin da ist abgesagt worden, aber wir wissen ja selber aktuell unter der Administration in den US, wie schnell so ein Termin wieder auf der Bühne sein kann. Von daher, ja.
Es ist tatsächlich aber noch nicht vom Tisch. Ne? Ich glaube, Belgien muss noch zustimmen. Das haben sie noch nicht gemacht. Und ich glaube, Belgien will sich da so ein Stück weit absichern, weil die ja sozusagen über Eurostream, Clearstream, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, dort ja die Gelder sozusagen verwaltet werden. Und wenn die natürlich jetzt keine Zusagen haben von den anderen Partnerländern, dass sie da so ein Stück weit gecovert sind, falls da was ist, diese Absicherung wollen sie sich, glaube ich, noch holen. So hatte ich das verstanden.
Ja, aber es sind ja zwei verschiedene paar Sachen, oder? Also die Sanktionen, die announced
die
worden sind und an das Geld ran, genau, sind da, glaube ich, zwei verschiedene paar Schuhe.
Genau.
Die Sanktionen sind ja trotzdem raus schon mal, also unabhängig von, ja.
Richtig, also die Sanktionen sind raus, da gebe ich dir recht, aber das andere Thema, also ist ja einfach eine relativ große Thematik, die jetzt einfach Russland betrifft und das natürlich auch wieder zu weiteren Spannungen und nicht unbedingt zur Deeskalation beiträgt. Aber da wir auch keine Politblocker sind, ja, würde ich sagen, halten wir uns da auch aus dem Thema raus. Aber wie du schon sagst, der Markt ist relativ ruhig. Wobei ich sagen muss, also wenn wir so auf die Gewinner und Verlierer der Woche schauen, ja, also ich gucke mal CoinMarketCap gerade auf. Also schauen wir mal rein. Zcash immer noch dabei unter den Gewinnern der Woche, schon wieder, hatten wir letzte Woche schon dabei. Spannend, also das ganze Thema Privacy ist auch was so in, wir schauen uns später, wenn wir dazu noch kommen, einen Report an, da ist auch das Thema Privacy wirklich eins der zukunftsreichen Themen, ja, also das ist ein Thema, was wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist und ich glaube auf diesen Trend und natürlich auch was mit einigen Privacy Coins so passiert, ist das natürlich ein Thema, wo jetzt, ja, glaube ich, ein Ultra-Hype auf Zcash passiert. Pump.fun hat wieder gewonnen. Da gab es ja letzte Woche noch die Info, dass tatsächlich, und da sind sie ganz schön abgeschmiert, dass tatsächlich gegen Pump.Fun ermittelt wird. Gibt es da jetzt schon irgendwelche Updates dazu, dass da
keine
irgendwas...
Neuerungen, nee.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Jeder wartet ja noch auf den Airdrop von Pump.Fun. Aber
genau.
Es ist natürlich so, dass Pump.Fun auf keinen Fall den Airdrop rausbringen kann in einem absteigenden Markt. Weil
ja.
Was passiert dann mit dem Tokenpreis? Also
ja,
du kannst die es wird auch so lange dauern, bis der Airdrop kommt, bis wir wieder in einer Aufwärtsbewegung sind oder sogar in einem stark positiven Sentiment, zumindest auf Solana. Vorher wird es keinen Airdrop geben.
Ja, genau. Gucken wir mal auf die Verlierer der Woche. Und da haben wir EtherFi und auch Tether Gold mit dabei. Ich glaube, so diese ganzen Gold-Themen sind, glaube ich, einfach auch mit dem Gold-Peak so ein Stück weit verbunden und sind mit nach oben gepiekt. Da nochmal Shoutout an dich, Sascha. Letzte Woche hast du sozusagen das
Top gecallt. Wir haben es gecallt.
Ja, genau.
Ist ja logisch dann, weil hier Pax Gold oder Tether Gold ist ja... packt an den Goldpreis. Der Goldpreis hat massiv verloren die Woche. Also logischerweise verlieren auch alle goldgepackten Token.
Total, macht total Sinn. Aber ich glaube, den größten Verlierer der Woche haben wir hier gar nicht aktuell dabei, aus meiner Sicht.
Cardano.
Korrekt, richtig, weil wir springen mal eins weiter und schauen auf X. Cardano hat ein Announcement gemacht, ich muss gerade mal gucken, wann war das, 21. Oktober, vor 3 Tagen, dass quasi die operative Firma sozusagen den Betrieb einstellt. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Kurs massiv abgerutscht ist. Das können wir uns auch mal bei CoinMarketCap anschauen. Das heißt, wir sind hier vom, was haben wir, den 21.10., von irgendwie so 0,2192 sind wir jetzt 3 Tage später bei 0,058, also von knapp 22 Cent auf knapp 6 Cent runtergerauscht. Ist es so nachvollziehbar für dich, dass das so passiert? Weil ich meine, das eine ist ja die Chain, das andere die operative Firma. Klar ist das massives bearishes Zeichen für die Investoren. Und da ist, glaube ich, eine riesen Panik mit dabei. Die haben jetzt in einer Woche 72,96% verloren. Also schon crazy, was da passiert. Aber
muss ja nachvollziehbar sein, weil wir wissen ja beide, wie groß die Konkurrenz im Blockchain-Bereich ist. Und der Markt wird sich kurzfristig, mittelfristig, langfristig regulieren. Es gibt zu viele Blockchains für die Fülle der Anwendungen, die wir im Moment haben.
Mhm.
Und wenn natürlich die operative Firma einer Blockchain aufhört, kannst du natürlich davon ausgehen, dass auch relativ wenig neue Projekte auf der Blockchain kommen, wenig Institutional Adoption und jetzt zieht halt im Prinzip jeder so schnell wie es geht irgendwie noch das Geld raus, weil es ist eine sterbende Chain.
Ja, genau. Also es ist spannend zu sehen und hat natürlich wahnsinnig krasse Auswirkungen. Wobei aber auch man sagen muss, dass sie damit sehr transparent von der Kommunikation her umgegangen sind. Also
ja, aber wir wissen nicht, was passiert ist. Also der Schritt kam ja trotzdem sehr überraschend. Also wir wissen jetzt nicht, ob der Treasury Manager da vielleicht mit 3-4x Long Bitcoin drin war und leider vorletzten Freitag ein bisschen was verloren hat. Wir wissen es nicht.
Ja. Let's see. Mal sehen, was rauskommt. Aber bevor wir gleich noch unsere Überraschung haben, die sich jetzt schon ankündigt und in den nächsten Minuten bei uns sein wird, würde ich sagen, machen wir das Thema nochmal durch. Es gab Anfang der Woche auch einen größeren Ausfall bei AWS, also quasi beim Hosting-Service-Cloud-Anbieter von Amazon, wo echt viele, viele Anwendungen drauf laufen, viele Industrien drauf laufen. Riesengroß. Und was ist da passiert? Beziehungsweise was ist mit den Bored Apes passiert? Oder NFTs generell, Sascha?
Rug, das war ein Rug. Nee, was ist passiert? Ja, die Bilder müssen ja irgendwo hochgeladen werden. So am Ende muss ja das NFT, das Bild, das irgendwo hochgeladen werden, gestored werden, um es auch im Internet displayen zu können. So, und das passiert über AWS. Wenn AWS aussteigt, ist natürlich das Bild weg. So. Ja. Das hat natürlich, was viele vielleicht hier auch nicht wissen, Bitcoin Ordinals hat hier ein bisschen so eine Besonderheit. Du kannst da direkt, also quasi kleine Bilder oder stark verpixelte Bilder direkt auf der Blockchain speichern, was natürlich dann auch dazu führt, dass der Aufwand, Rechenleistung etc. hochgeht. Aber das geht da tatsächlich. Aber jetzt hier so ein hochauflösendes Bild wie von Bored Ape Yacht Club geht nicht. Also die arbeiten alle mit Cloud Storage Providern zusammen und der ist ausgefallen. Also ja, ist das Bild weg. Ist natürlich der Aufschrei groß, ja, mit NFT besitzt du nichts, wenn das Ding hier, wenn der Server online geht, ist dein Bild weg, aber
ja.
Das ist natürlich auch stark zugespitzt, weil du ja trotzdem die IP-Rechte am Bild hast. So. Wie wertvoll das Ganze jetzt ist und wie sinnig es ist, ein NFT für viel Geld zu kaufen, sei mal dahingestellt.
Ja.
Aber für die Diskussion haben wir jetzt aber auch, glaube ich, gar keine Zeit mehr. Leider.
Machen wir mal
eine Folge dazu.
Ich wollte gerade sagen, Markus, machen wir mal eine gesonderte Folge dazu.
Ja.
Okay, nee, genau. Also kam jetzt vom The Guardian auch nochmal eine Info raus, womit das zusammengehangen haben soll. Die haben quasi ein Datenbanksystem, wo die Kundendaten sozusagen gestort werden. Und da gab es halt eine Kaskade an verschiedenen Effekten oder Problemen, die da miteinander zusammenhingen und somit dann zu einem größeren Ausfall geführt haben. Bin jetzt kein großer Cloud-Engineer, deswegen mute ich mir jetzt nicht zu, das zu bewerten, aber ich packe euch das auch nochmal mit in die Shownotes rein und dann habt ihr da auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze nachzuschauen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir schon zum nächsten Thema kommen, denn relativ frisch kam das hier rein. Also ich lese mal für diejenigen, die dann am Sonntag unseren Podcast als Audio hören, lese ich es nochmal vor. BTC Echo hat gestern am 22. gepublished, dass die AfD einen neuen Antrag im Bundestag einbringt zu Bitcoin. Und wir haben uns überlegt, da das Thema gerade aktuell ist, laden wir uns mal einen Special-Gast ein.
Ja, hol mal kurz aus. Was will die AfD mit Bitcoin? Um was geht's?
Also, wer das Wahlprogramm der AfD gelesen hat, der wird festgestellt haben, dass sie eine Position haben, die sehr krypto, sagen wir mal, pro ist. Ja, so. Warum sie das machen, ob das nur Wahlkampfgeplänkel war, um eine gewisse Zielgruppe dort abzuholen oder ob es ihre vollste innige Überzeugung ist, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber es gab letzte Woche, gab es sozusagen die Thematik, dass es vom Finanzausschuss am 13.10. Eine Anhörung gab und da ging es um verschiedene Themen. Da ging es um so Regularien wie DAG 8, die jetzt in Europa umgesetzt werden müssen ab dem 01.01.26, wo es dann die Möglichkeit gibt, dass die Kryptobörsen beziehungsweise die und jetzt lasse ich mal den Gast rein, gerade parallel, aber ich erkläre es gerade nochmal weiter. Kleinen Moment. So, also mit der DAG 8-Regulierung ist es dann halt möglich, dass man beziehungsweise die Daten an die Finanzämter übermittelt bekommt von sämtlichen Kryptoinvestoren. Ja, und da wurde halt eine Anhörung getätigt und die Linken haben eine kleine Anfrage dazu gestellt und dafür war dann Co-Pierre Georg, der Vorsitzende für das Blockchain Center der Frankfurt School Finance Management, dort und hat sich so ein Stück weit positioniert und hat gesagt, hey, das ist eine sehr privilegierte Lage, in der die Kryptoinvestoren in Deutschland sind, Steuerfreiheit nach 12 Monaten Haltefrist. Ich habe ja letzte Woche auch schon mal zu dem Thema etwas gesagt und ich habe mir gedacht, zu dem Thema laden wir einfach mal jemanden ein, der noch viel, viel mehr Ahnung hat, der schon ganz, ganz lange im Krypto-Space dabei ist. Und für die, die jetzt im Livestream hier zuschauen, die haben ihn schon entdeckt. Hallo und herzlich willkommen in der Runde, Alireza Ziyadat. Schön, dass du dabei bist.
Hi, hi Erik, hi Sascha.
Grüß dich, hi.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Ja, sehr, sehr spontan.
So schnell sieht man sich wieder im Webcast. Doch letzte Woche in Dortmund gefühlt, ja, und jetzt hier.
Ja, genau, richtig. Noch auf der Conference und jetzt schon hier. Du, erstmal vielen, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hast und in unserem Format Crypto Uncut holen wir jetzt einfach mal immer wieder zu aktuellen Themen Gäste dazu. Und ich habe eben gerade schon eingeleitet, Alireza, dass die AfD einen Antrag eingebracht hat und will jetzt pro Bitcoin und pro Krypto. Wobei pro Krypto würde ich noch nicht mal sagen, ich würde eher sagen, es ist ein sehr Bitcoin-maximalistischer Antrag, der hier gestellt wurde. Und ich habe jetzt eben gerade nochmal gesagt, es gab die Anhörung letzte Woche im Bundestag, wo es eher kontra Krypto generell ging und kontra Haltefrist und das ist eine privilegierte Einordnung und Situation für Bitcoin- und Kryptoanleger ist und dass es ja auch eine Benachteiligung ist und man da viele Steuergelder rausholen sollte. Und da habe ich auch schon gesehen, da hast du auch unter dem Beitrag von dem Co-Pierre kommentiert und da hat sich echt eine hitzige Debatte losgetreten und deswegen umso mehr freut es mich, dass du heute hier bist, um auch mal diesen Antrag so ein Stück weit vielleicht einzuordnen und zu gucken, was da passiert ist. Ja.
Ja, klar, gerne. Vielen Dank auch, dass ich in dem Format mal was dazu sagen darf. Also ich bin da grundsätzlich für Debatten gerne zu haben und wenn die Debatten sachlich sind, inhaltlich und dass man da auch wirklich auf das Thema eingeht. Jetzt ohne gegen Co-Pair was sagen zu wollen, ich schätze die Arbeit von der Frankfurt School sehr.
Total.
Und Co-Pair hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, zu dem Thema, was da jetzt auch gepostet wurde auf LinkedIn, das ist inhaltlich nicht konkret genug. Also es wurde ja zum Teil gesagt, dass wir als, da würde ich mich dazu zählen, als Bitcoin-Investoren eine Sonderlocke genießen mit der Besteuerung, was so nicht richtig ist. Also die Besteuerung von sonstigen Vermögenswerten, dazu zählen auch Bitcoins, aber auch Gold, Edelmetalle, genauso auch Fremdwährungen, Kunstgegenstände. Und da ist es halt so, dass die Finanzämter schon seit Jahren, jetzt nicht neu, sondern seit Jahren Bitcoin damals als Rechnungseinheit mit aufgenommen haben und Bitcoin dementsprechend ähnlich wie eine Fremdwährung behandeln. Und deshalb haben wir diese Haltefristregelung und die findet auch auf Bitcoin Anwendung. Und das ist auch richtig so, weil es einfach inhaltlich losgelöst davon, ob es Bitcoin ist oder was auch immer es ist, haben die Finanzämter gesagt, es kommt halt fällt halt in diese Kategorie rein.
Mhm.
So. Das heißt, wenn man jetzt so einen Antrag stellt, müsste man irgendwie begründen, dass die Finanzämter jetzt Bitcoin da wieder rausnehmen. Dann ist die Frage, wo sollte man denn Bitcoin reinlegen? Oder man sagt, diese Ausnahme gilt nicht für Bitcoin.
Mhm.
Das kann man ja nicht so einfach machen. Wir haben bei der Gesetzgebung keine Einzelfallgesetzgebung, sondern die Gesetzgebung auch bei den Steuerbehörden ist so, dass man Kategorien bildet. So, und da ist jetzt der Bitcoin drin, man müsste theoretisch die komplette Kategorie rausnehmen und dementsprechend auch sagen, dass das nicht mehr für Gold Anwendung findet. Und da würde natürlich dann die Edelmetall-Lobby aufschreien und sagen, das geht auf gar keinen Fall.
Was aber ja. Deshalb, super wäre, weil viele Gewinne eingefahren worden sind in die letzte Zeit, die könnte man, glaube ich, auch steuertechnisch mitnehmen.
Genau, das könnte man genauso machen. Also wenn man mit der Intention da rangeht, zu sagen, wie kann man am meisten Geld aus der Sache rausholen, dann kann man das machen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck von Gesetz. Ja, der Sinn und Zweck ist der, dass man ein Regelwerk aufsetzt, was auf alle Fälle Anwendung findet und keine Einzelfallgesetzgebung. Und wenn wir jetzt dadurch in Deutschland einen Vorteil haben, dann sollte man, glaube ich, auch jetzt einfach mal diesen Vorteil so auch akzeptieren und den gönnen, ja, den Leuten gönnen. Und es auch so beibehalten. Und dann wird halt auch Bezug genommen auf einen Report. Und den Report habe ich mir auch angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, den Report, ob er da reingeschaut hat, ich weiß es nicht, weil das, was er gepostet hat, ist eigentlich nur der Titel des Reports, beziehungsweise der Teaser.
Mhm.
Und ich glaube auch nicht, dass der Report so inhaltlich stimmt. Also da werden auch so Sachen gesagt, wie das durchschnittlich, den genauen Betrag habe ich nicht, aber irgendwas im Kopf gehabt, 40.000, 50.000 Euro pro Deutscher investieren wir in Kryptowerte und weniger als 2% melden das beim Finanzamt. Ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen tatsächlich, aber das kann ja gefühlt nicht stimmen und nicht passen. Also es kann ja sein, dass wir unsere Gewinne, die wir gar nicht realisiert haben, weil wir noch gar nicht unsere Bitcoins verkauft haben, nicht gemeldet haben, weil man meldet halt nur die Gewinne und nicht das, was man hält. Man macht halt keine Buchwertbesteuerung, was, glaube ich, Kopia auch noch mit eingeführt hat als Vorschlag.
Mhm.
Also deshalb würde ich sagen, dass das passt so nicht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das fand ich jetzt super spannend, dass die AfD diesen Antrag gestellt hat.
Mhm.
Ich muss sagen, ich möchte jetzt weder pro noch gegen AfD sprechen. Ich möchte mich politisch nicht positionieren. Ich finde es allerdings schade, dass die AfD diesen Antrag gebracht hat, weil ich glaube, dass viele inhaltlich den Antrag gar nicht lesen werden und gar nicht inhaltlich sich damit auseinandersetzen werden, weil sie nur sehen, wer hat den gestellt.
Ja.
Weil ich muss sagen, juristisch finde ich inhaltlich den Antrag gar nicht so schlecht.
Mhm.
Weil der wird ja zum Teil gesagt, wir sollen in Deutschland Bitcoins rechtlich anders bewerten, als es die MiCA vorschreibt. Und viele denken, das geht doch gar nicht. Die MiCA gibt doch einen einheitlichen Rahmen. Das ist allerdings nicht richtig. Wir haben in Deutschland ja auch die kryptografischen Instrumente und den kryptografischen Schlüssel, was in Deutschland anders reguliert wird. Da können wir genauso gut auch in Deutschland, wie wir es schon seit Jahren machen und sagen, Bitcoin ist eine Rechnungseinheit, können wir sagen, wir nehmen Bitcoin aus dem Katalog der MiCA raus. Und ich finde auch die Begründung, ich weiß nicht, wer das bei der AfD geschrieben hat, aber juristisch hört sich das alles plausibel an, zu sagen, die MiCA reguliert ja Emittenten, also eine Emittentenregulierung und auch Dienstleister, die Kryptowerte, weil sie vorher vom Emittenten in einem White Paper veröffentlicht wurden, anbieten.
Okay.
So, jetzt haben wir beim Bitcoin, das weiß jeder, wir haben keinen Emittenten, also jeder Bitcoin wird ja durch das Mining geschürft und dementsprechend gibt es keinen Emittenten, der jetzt den Bitcoin rausgibt und ich verkaufe den jetzt mal. Das gibt es einfach nicht. Gleichzeitig gibt es beim Bitcoin auch niemanden, der sich dazu verantwortlich fühlt als Offerer, also sogenannte Offerer, also Anbieter des Tokens, ein White Paper zu schreiben. Deshalb fällt da schon mal die erste Seite weg. Also White Paper gibt es eigentlich nicht. Es gibt so einige Krypto-Handelsplattformen, ich sage bewusst Handelsplattformen, keine Börsen, sondern MTFs, OTFs, die dann freiwillig ein Bitcoin White Paper schreiben. Das ist aber freiwillig, da gibt es noch keine einheitliche Ansicht zu sagen, das muss man so machen. Und dementsprechend kann man sich ja die Folgefrage stellen, wenn es schon kein White Paper gibt, es gibt keinen Emittenten, warum müssen wir denn überhaupt den Bitcoin regulieren? Und es macht ja dann nur Sinn, wenn wir sagen, wir regulieren den Dienstleister, also den Kryptoverwahrer zum Beispiel.
Mhm.
Und der das geschrieben hat für die AfD, das schreibt da ganz schön rein, gehen wir davon aus, die meisten Bitcoin-Investoren haben eine Self-Hosted-Wallet. Und weil sie eine Self-Hosted-Wallet haben, haben wir ja gar keinen Dienstleister, der da eine Dienstleistung anbietet. Und wir haben keinen Emittenten. Deshalb könnten wir theoretisch im Plain Vanilla Case, den ich gerade beschrieben habe, wir haben also einen Bitcoin Maxio, jemand, der Hotling betreibt, schon seit langem in Bitcoin investiert hat und hält es in seine Self-Hosted Wallet, dann kann man diesen Teil komplett rausnehmen aus der MiCA und nur gucken, was bleibt übrig. Also neue Käufe über jetzt, sei es jetzt Flatex DeGiro oder über Tradias oder über Trade Republic oder sonst wo, dass man da noch vielleicht Bitcoin regulieren muss, mal gucken, ja. Aber im Kern sagt er das Papier, wir müssen für die Bitcoin-Investoren Deutschland als Standort noch stärken, nicht nur steuerlich, sondern auch noch zusätzlich regulatorisch.
Mhm.
Und die Idee finde ich persönlich, also jetzt wirklich persönlich gesprochen, ganz gut. Und handwerklich, fachlich ist es auch nicht daneben. Also auf den ersten Blick ist es plausibel, ja. Und dementsprechend an sich gesehen Chapeau. Schön, dass es noch Parteien gibt, nachdem die FDP ja nicht mehr vertreten ist, die in dem Bereich einiges machen. Ich weiß, die CDU will da auch wieder mehr unternehmen und mehr machen, mehr auch für den Diskurs, für die Diskussion mit der Allgemeinheit zu Bitcoin was machen.
Mhm.
Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass dieser Antrag durchgeht, aber ich finde schon gut, dass man überhaupt solche Themen besprechen kann.
Ja.
Und dazu muss man als ersten Schritt so einen Antrag stellen.
Ist das aus deiner Sicht, wenn wir jetzt schauen, letzte Woche kam der Antrag von den Linken, ja, die dann ihre Begründung sozusagen gebracht haben, ist es jetzt aus deiner Sicht etwas, wo man sagt, okay, jetzt nehmen wir die Gegenposition ein, die maximale Gegenposition und sagen, nee, also Besteuerung bleibt, nicht Besteuerung, die Haltefrist bleibt, ja, wir müssen das eher noch ausbauen, dass da mehr Freiheit möglich ist, ja, dass Bitcoin aus dieser ganzen Thematik rausgenommen wird, plus dass zum Beispiel auch die Gewerblichkeit bei Minern und Node-Betreibern auch noch wegfällt. Also da kommen ja ganz viele, viele Themen noch mit dazu, wo ich sage, ist es jetzt, sagen wir mal, eine Bezugnahme auf das, was vor ungefähr 11 Tagen passiert ist im Finanzausschuss, dass man sich darauf bezieht? Oder hatten die das Thema eh auf dem Schirm? Wie würdest du das einschätzen?
Genau, ich glaube nicht, dass die jetzt ad hoc sowas geschrieben haben.
Mhm.
Ich bin ja selbst öfters als Experte beim Bundestag geladen und war schon bei vielen Anhörungen dabei und muss sagen, ich habe da damals bei der Anhörung genau geschaut, wer ist denn überhaupt vertreten, also welche Partei ist vertreten und wer ist bei diesen Anhörungen wirklich auch aktiv dabei.
Mhm.
Und wie gesagt, ohne jetzt für oder gegen AfD sprechen zu wollen, kann ich sagen, dass damals neben der FDP immer Vertreter von der AfD bei diesen Anhörungen aktiv mit dabei waren. Also nicht nur reingesetzt und auf dem Handy geschaut und was anderes gemacht, sondern wirklich aktiv sich an den Themen beteiligt haben und an der Diskussion beteiligt haben. Deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt kurzfristig gemacht wurde, sondern dass da eine Strategie dahinter steckt. Wie die Strategie genau aussieht, das kann ich jetzt nur vermuten. Aber ich habe ja so eine ähnliche Diskussion schon mal vor 18 Monaten gemacht gehabt bei Aktionärs-TV. Da wurde ich gefragt, ob ich glaube, dass Trump gewinnt und was passiert, nachdem Trump gewählt wird. Und da habe ich tatsächlich genau das gesagt, was jetzt auch passiert. Ich glaube schon, dass es viele extreme Stimme in der Politik gibt. Und dazu würde ich die AfD aufwählen, auch sehen und glaube, dass die dann auch schon bestimmte ökonomische, wirtschaftliche Themen haben, die sehr, sehr nah an dem am Liberalismus vom Geldliberalismus drangehen, so ähnlich wie wir es auch in Österreich sehen. Und da glaube ich, dass das passt schon zu der Strategie, die sie schon seit Jahren auch in der Planung haben.
Wie schätzt du das ganze Thema Haltefrist zukünftig ein? Weil wie du schon gesagt hast, das Problem ist natürlich gerade in der politischen Landschaft, dass wir extrem schnell Frontenverhärtung haben, je nachdem wer Einträge einbringt, beziehungsweise aus welchem Lager die Meinungen kommen. Was denkst du, wie es hier weitergehen wird zu der Thematik?
Ja, deshalb habe ich auch anfangs gesagt, ich finde es schade, dass AfD den Antrag eingereicht hat, weil ich glaube, die CDU denkt genauso und jetzt muss halt die CDU überlegen, wie sie sich positioniert, weil wenn sie jetzt das Ganze bestätigt, dann rückt sie ja näher an die AfD, was nicht heißen musste, sie macht es nicht. Man sieht ja auch in den Medien, dass der Herr Merz ja auch viele Sachen sagt, die sehr nah AfD nah sind, ja. Deshalb glaube ich, die Lage wird sich schon verhärten. Also ich glaube, dass die Linke und auch die SPD hart dagegenhalten werden. Mal gucken, was die Grüne macht. Ich hätte jetzt gesagt, die Grünen, die werden auch eher Richtung SPD gehen, weil die Grünen ja aus anderen politischen Gedanken schon seit Jahren gegen Bitcoin sind. Mhm. Ja, also Stichwort Proof of Work und Energieverbrauch und Umweltgedanke. Deshalb glaube ich, werden da Fronten gebildet werden. Und man muss sagen, man kann nur hoffen, dass die CDU weiterhin sich so positioniert, wie sie es auch gemacht hat. Und da gibt es auch mindestens zwei Leute, die mir einfallen, die da sehr viel Arbeit jetzt auch im Hintergrund geleistet haben. Und die werden sich, glaube ich, jetzt nicht dafür bedanken, dass die AfD das rausgebracht hat. Mhm. Weil das wird denen, glaube ich, intern die Arbeit und das Leben erschweren, weil sie müssen dann begründen, warum sind sie noch pro Krypto, aber nicht pro AfD. Ja. Und ich glaube, dass die CDU oder diejenigen, die sich für den Blockchain-Standort Deutschland interessieren, das Ganze nochmal auflockern werden und sagen werden, ja, pro Krypto, was nicht gleichzeitig heißt, wir sind voll und ganz für Bitcoin. Ich glaube, die Bitcoin-Maximalisten unter uns, die werden sich jetzt, die werden jetzt schauen müssen, was sie machen, es wird am Ende des Tages auch so ein bisschen Stimmenfang sein, was die AfD macht, muss man auch ganz klar sagen. Weil diejenigen, die damals FDP gewählt haben, aufgrund der Krypto-Thematik, werden schauen, wo sie demnächst ihr Kreuz hinsetzen. Mhm. Und wenn die AfD so eine Arbeit leistet, dann werden sie vielleicht auch die Stimmen gewinnen. Ja. Ja.
Alter, Lisa, vielleicht ganz kurz noch zu dir. Also, das haben wir am Anfang übersprungen. Wer bist du? Was machst du? Warum hast du da deine Meinung, wie du sie hast? Weil viele der Zuhörer kennen dich natürlich nicht. Wir beide kennen dich, aber wer bist du?
Ja, außer, dass ich sehr gerne mit Erik nach Dortmund gehe und auch zur Conference und man mich dort auch sehen kann als Teilnehmer und Speaker, bin ich Anwalt und mache Krypto-Themen seit 2014, also schon ein bisschen länger. Und berate kreuz und quer alle möglichen Player im Markt, sei es jetzt eine Bank, sei es eine Kryptobörse, Fintechs, NFT, Artists, alles, was man sich so vorstellen kann. Bin ansonsten auch bei Deloitte als Partner aktiv und mache da die Verantwortung oder habe den Hut auf für alle Kryptothemen in Deutschland, im Dachli-Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein auch so ein bisschen USA und Middle East. Genau, und wenn man mich mal sehen will, gerne in Frankfurt vorbeischauen oder auf LinkedIn, da bin ich auch relativ aktiv und ja, oder einfach zum nächsten Dortmund-Spiel kommen, wenn Erik und ich da sind. Ja.
Genau. Ja, also danke Sascha natürlich für die Einordnung noch. Ja, war, glaube ich, nochmal ganz wichtig für diejenigen, die Alireza noch nicht kannten oder kennen. Alireza, erstmal vielen, vielen Dank für die schnelle Einordnung. Wir wollen es kompakt halten. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich glaube aber, danke da für deinen Einblick, für deine Expertise und für all diejenigen, die es mit Alireza connecten wollen. Wir packen das alles in die Shownotes und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Alireza da mal bei LinkedIn zu schreiben. Aber er ist busy, ja, von daher ist immer hard to get, insofern freue ich mich super, dass du heute mit dabei warst und uns deine Zeit sozusagen geschenkt hast. Vielen Dank dafür. Super. Okay, dann würde ich sagen, Alireza, kannst dich gerne ausklinken, dann machen wir noch kurz weiter und schauen uns noch an, was es auch noch Spannendes gab. Sascha, es gab noch das Thema Trump und CC, also ist Trump jetzt auf noch mehr Kuschelkurs mit der Kryptoszene in Amerika oder auch weltweit. Also er hat jetzt CC, den Founder, also Changpeng Zhao, den Founder von Binance, begnadigt. Und da haben sich einige gefragt, was gab es da eigentlich noch zu begnadigen? Ja. Das war so ein bisschen das Thema, ist in einigen Gruppen rumgegangen. Und jetzt wird gemunkelt, Sam Bankman-Fried, ja, von ehemals FTX, soll wohl auch begnadigt werden. Und Trump hat wohl auch gesagt, the crypto war is over, war so eine Schlagzeile oder ein Statement, was er gebracht hat. Was hat es damit auf sich, Sascha?
Ja, also ich sag mal, ein bisschen schwierig einzuordnen, generell Krypto, Trump, Trump-Familie, weil du hast ja natürlich auch mit World Finance,
World
wo
Liberty.
Eric Trump da den Hut auf hat, trotzdem sehr enge Verbindungen im weitesten Trump-Umfeld zu der Kryptoindustrie als solches. Die Begnadigung hier hat mich, wie gesagt, auch gewundert, weil er hatte ja die Strafe abgesessen. CZ war ja im Gefängnis in Amerika und hat er im Prinzip seine Strafe abgesessen. Kann auch schlecht einordnen, um was es jetzt hier eigentlich geht.
Ja.
Dass Sam Bankman begnadigt wird, weiß ich nicht. Also das ist ja schon nochmal so die große Hassfigur in Krypto. Und ja, wenn er auf freien Fuß kommt, dann weiß ich auch nicht, wo er sich verstecken will, weil viele Investoren natürlich noch sehr, sehr unhappy sind über das, was da damals passiert ist. Aber ja, die Trump
Claim und wie es jetzt ausgegangen ist, ja noch einigermaßen, sagen wir mal, okay war, ja. Dank der Kursanstiege.
Ja, ja, okay. Weiß
naja.
Ich nicht. Aber die Details von der Trump-Familie im Kryptosektor sind natürlich sehr eng. Also da gab es jetzt auch, vorhin habe ich erst einen Tweet gesehen von Arkham. Meteora hatte ja die Woche den Airdrop. Für jeden, der Meteora nicht kennt, das ist ein großer Liquidity-Pool-Provider auf Solana. Und Top Recipient, also Receiver des Airdrops war natürlich auch hier Trump-related Wallets, oder Trump-related Team, weil hier natürlich der Trump-Token kam ja auch auf Solana raus Anfang des Jahres und den Airdrop haben natürlich Leute gekriegt, die großen Liquidity-Pool hatten oder frühe Investoren, Bäcker etc. Und drei Adressen, die mit quasi, die involviert sind mit dem Trump-Token, also zum Trump-Team gehören, haben insgesamt 4,2 Millionen in MET-Token bekommen. So,
ja.
Ah, es ist immer schwierig so. Die Trump-Familie profitiert natürlich auch stark von der kryptofreundlichen Einordnung der US so.
Ja, ja, total, total. Also ich hatte noch mal eine Info gesehen zu dem Thema, dass Binance auch wohl ein großer WLFI-Holder ist. Also auch wieder Trump-related. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber ja, also ist anscheinend gerade auf Begnadigungskurs und mal gucken, ob die Thematik mit Sam Bankman-Fried sich noch festigt in den nächsten Tagen.
Und
ja,
noch ein Thema zur hier US Staat und Crypto Bros. Trump baut ja jetzt diesen großen Ballsaal, was du mitgekriegt hast. Der reißt sich ja so das halbe weiße Haus, da wird ein Ballsaal aufgebaut.
Ja.
Und gestern hat er auch erst wieder gesagt, dass alle Funds für den Ballsaal entweder aus seiner Tasche kommen oder von privaten Investoren und ja hier nicht öffentliche Gelder verwendet werden. Und über 300 Millionen davon kommen tatsächlich von drei Kryptofirmen. Das war, glaube ich, Gemini, XRP, Ripple und noch eine dritte, die ich jetzt auch nachschlagen müsste, wo ich jetzt nicht mehr weiß, aber das habe ich auch heute früh gesehen. Also so 300 Millionen kommen auch hier aus dem Kryptosektor. Also
Gemini ist ja die Börse. Ich glaube, die wollen jetzt auch nach Europa, insofern ich das auf dem Schirm habe. Ne? Also die haben auf jeden Fall schon den Head of Europe geheiert. Und das ist ja die Börse, die Kryptobörse der Winklevoss-Brüder. Wer sie noch kennt, das sind die Frühinvestoren von Facebook, die ja dann ewiger Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg. Da haben sich ja um die Firmenanteile da gestritten, wer was wo investiert hat oder auch nicht. Und genau, also die Jungs sind auch sehr, sehr umtriebig und sind sehr, sehr stark in Krypto auch sehr früh schon gewesen und haben halt mit Gemini eine eigene Kryptobörse und wollen jetzt damit auch in den europäischen Markt. Also da auch so ein bisschen die Frage, das ist crazy, wie viele Börsen jetzt einfach in den europäischen Markt rein wollen. Ne? Also wir sehen, also OKX kam dazu, Coinbase ist schon länger da, Bybit, ja, KuCoin, wen habe ich noch? Genau, also Gemini jetzt Und ich glaube, ich vergesse noch eins, zwei. Aber das ist ja, sind ja wahnsinnig große Bösen, die jetzt alle in den Markt wollen und alle irgendwie Werbung schalten und alle irgendwie Aufmerksamkeit benötigen. Also, das ist crazy. Ja, also.
Coinbase und Tether waren es im Übrigen noch.
Coinbase und ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Coinbase nicht dabei gewesen wäre, weil die ja echt schon viel gemacht haben. Tether, ja, okay. Die haben ja da gerade ihren eigenen quasi Stablecoin da nochmal für Amerika rausgebracht. Ne? Ja, crazy. Ja, also Wahnsinn. Also, wir haben zu Anfang der Folge gesagt, es war eine ruhige Woche. Doch irgendwie viele, viele Themen. Aber was bedeutet schon ruhig in Krypto? Ja. Das ist nochmal ein anderes Level von ruhig, verglichen zum restlichen normalen ruhig im Leben. Und ich würde sagen, Sascha, 35 Minuten, dafür belassen wir es erstmal. Und hast du noch irgendwas hinzuzufügen an der Stelle?
Nur ich glaube, die Hauptthemen haben wir gecovert. Verhältnismäßig ruhig ist natürlich,
Ja.
ja, wo liegt das Verhältnis?
Ja, total, total. Also ich fand das ganz spannend heute mit dem Format, dass Alireza mit dazu gekommen ist. Fand das ganz cool. Ich glaube, das machen wir jetzt regelmäßiger, dass wir immer schauen zu aktuellen Themen, dass wir uns einen Experten reinholen und das mal so ein bisschen diskutieren und einordnen. Und genau dafür brauchen wir auch eure Unterstützung. Also wenn ihr aktuelle Themen habt, Fragen habt, haut es uns in die Kommentare. Folgt dem Kanal, folgt dem Podcast, wenn ihr das Ganze sonntags als Audio hört. Und schickt uns auch gerne eure Themen zu an falsche Adresse, info@kryptonerds.com, so rum. Oder wie gesagt, packt es einfach in die Kommentare und ja, wir freuen uns auf euren Support. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ansonsten wünschen wir euch wie immer ein schönes Wochenende.
Das
Bleibt
Giveaway müssen
neugierig.
wir noch auflösen, fällt mir gerade ein.
Das
Das ist die zweite Woche, die wir vor uns herschieben.
ist richtig. Ist aber auch noch nicht so richtig, was passiert. Ne? Also, das ist
Ja.
so, ne, wen willst du belohnen, wenn keiner was.
Wenn keiner postet.
Wenn keiner Pause. Pass auf, wir machen immer so, wir machen es jetzt so. Wir lassen das Gewinnspiel jetzt immer 4 Wochen laufen. Ja, und nach 4 Wochen, also nach 4 Folgen sozusagen, machen wir dann das Announcement, wer gewonnen hat. So, ich glaube, ja, das könnte ein besserer Ansatz sein.
Was
Wie
musst
siehst
du machen, um zu gewinnen?
du? Ja, wieder kommentieren, teilen, liken, abonnieren. Also da einfach mal Gas geben. Was gefällt euch? Was müssen wir besser machen? Was können wir verändern? Haut's gerne in die Kommentare und derjenige, diejenige, die kommentiert, liked, abonniert, bekommt dann quasi oder ist mit im Lostopf und dann wird einmal ausgelost, wer sozusagen das große BlueFin-Paket gewinnt, was wir letzte Woche schon mal vorgestellt haben. Okay,
Hört sich
in
gut
dem
an.
Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Liebe geht raus, lasst Liebe da und bleibt bullisch, bleibt neugierig und schaltet nächste Woche wieder um 11:30 Uhr bei YouTube oder LinkedIn ein bei CryptoNerds. Danke und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.